Deutschlandfunk Doku.
Aqualishaner sind eine amphibische Spezies vom Planeten Ando, welche sich charakteristisch durch zwei Stoßzähne im Kieferbereich und ein bis zwei Augenpaare auszeichnet. Die arroganten, bösartigen Drow arbeiten für die Unterwerfung aller, die nicht ihre Spinnenkönigin verehren. Die Talaxianer sind eine freundliche und hilfsbereite Spezies. Sie empfinden es als erotisch, wenn man an ihren Barthaaren zieht. Von ihrer Persönlichkeit her gelten die streitsüchtigen Aqualishaner als taffe Spezies, da ihre Kultur jedwede Form von Aggression und Stärke glorifiziert.
Böse Orks, gierige Ferengi.
Rassismus in Fantasy und Science Fiction.
Von Christoph Spittler.
Wir spielen heute Abend Dungeons & Dragons.
Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. So ein Mittelding zwischen Gesellschaftsspiel und Improvisationstheater mit selbst erfundenen Rollen.
Ist D&D nicht das beliebteste Fantasy-Rollenspiel?
Sie bezeichnen das selber The World's Greatest Role-Playing Game.
Der Spielleiter führt die Teilnehmenden anhand eines Leitfadens durch die Dungeons & Dragons Welt.
Heute Abend treffen wir uns zum 17. Mal, um diese Geschichte fortzusetzen und sind so ungefähr am Anfang der Mitte.
Banshee und Henrich sitzen zusammen vor dem Rechner. Bo, Erik und der Spielleiter sind auf einer Online-Plattform zugeschaltet.
Ich bin heute Abend der Geschichtenerzähler. Ich werde ein bisschen durch die Geschichte leiten.
Ich spiele Erik Odenwald. Das ist ein Nordmara-Magier.
Ich bin der Bo. Ich bin auch Mensch. Bin eher so ein in sich gekehrter Typ, der ein Hau-drauf-Typ ist, der alles schnell versucht zu regeln, aber wenig kommuniziert.
Henrich Finiel. Ich bin aber bekannt als der Barren-Heinrich.
Ich spiele einen Rogue, also einen Schurken. Ja, sie heißt Banshee. Und genau, sie ist auch Halbelfe. Also hat sie auch da ein paar Vorteile, so in Dark Vision und so. Sie kann im Dunkeln besser sehen.
Ich kann mir einen Charakter ausdenken, den ich verkörpern will.
Elf? Zwergin? Mensch? Drache? Oder Hobbit?
Biodeterminismus.
Die Hobbits sind ein unauffälliges, aber sehr altes Volk, das früher zahlreicher war als heute. Sie sind kleine Leute, kleiner noch als Zwerge. Schuhe trugen sie selten, denn ihre Füße hatten zähe, lederartige Sohlen und waren mit dichtem, krausem Haar bedeckt.
Der Herr der Ringe von John Ronald Reuel Tolkien, 1954-55.
Die Wesen im Dungeons & Dragons-Universum ähneln denen aus Tolkiens fiktiver Welt Mittelerde.
Tolkien selber verwendet verschiedene Begriffe. Er spricht zum Teil von Races, er spricht von Peoples, also Völkern. Ja, es sind unterschiedliche Begriffe, die er verwendet, aber der Begriff Rasse kommt schon auch bei ihm durchaus vor.
Jochen Petzold, Anglistikprofessor an der Universität Regensburg und Autor des Tolkien-Artikels in Kindlers Literaturlexikon.
Zwergen und Elfen sind ja in der europäischen oder wahrscheinlich sogar in der Weltmythologie nicht unbekannt.
Elben sind groß gewachsen, oft über 2 Meter, von anmutiger Gestalt, doch trotzdem außergewöhnlich stark und zäh.
Herr der Ringe-Wiki, Online-Fan-Enzyklopädie.
Sind alle Elben anmutig und zäh?
Die einzige wirkliche Neuschaffung, jetzt bei den in Anführungszeichen Guten, sind wohl die Hobbits. Da gibt es keine klare Vorlage. Das ist seine Erfindung.
Ihre Gesichter waren in der Regel eher gutmütig als schön. Breit, mit glänzenden Augen, roten Wangen und Mündern, die immer zum Lachen und Essen und Trinken bereit waren.
Sind alle Hobbits gutmütig und verfressen?
Entscheidend ist, dass Tolkien, und nicht nur er, das findet sich ja in ganz vieler Fantasy-Literatur, davon ausgeht, dass es, nennen wir sie mal, unterschiedliche Rassen oder Bevölkerungsgruppen oder Spezies, Wesen gibt, die im Wesentlichen biologisch determiniert sind. Das heißt, wenn ich einen Zwerg sehe, dann erkenne ich den anhand von äußeren Merkmalen. Und ich kann aufgrund der Tatsache, dass es ein Zwerg ist, schon bestimmte Wesenszüge und Charaktereigenschaften sehr sicher voraussagen, weil die Zwerge im Wesentlichen alle ähnliche Charaktereigenschaften haben. Und die Menschen alle im Wesentlichen ähnliche Eigenschaften haben und die Elben alle im Wesentlichen ähnliche Eigenschaften haben und eben auch die Orks.
Die Orks sind etwa einen Kopf kleiner als ein durchschnittlicher Mensch. Sie haben Schlitzaugen, platte Nasen, krumme Beine, lange Arme, einen Mund voller Reißzähne und dunkle Haut.
Und dieses Denken in biologisch determinierten Stereotypen ist noch nicht per se vielleicht rassistisch, aber ist doch sehr, sehr nahe dran, ist auf jeden Fall so, dass es sich eignet, um Hierarchien aufzubauen unterschiedlicher Rassen. Und das ist bei Tolkien so. Und das ist dann eben in der realen Welt leider eben auch in der Regel so, wenn ich davon ausgehe, dass es biologisch determinierte unterschiedliche Rassen gibt, dass es dann nur ein ganz, ganz kleiner Schritt ist, zu sagen, okay, und diese Rasse ist besser als jene Rasse. Und das ist ein Denken, was für die Zeit, in der Tolkien groß geworden ist, spätes 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert, durchaus nicht unüblich ist. Also da hat das noch quasi wissenschaftlichen Geltungsrang, dass es eben unterschiedliche menschliche Rassen gibt, die biologisch determiniert sind und die dadurch beispielsweise in ihrer Intelligenz sich notwendigerweise unterscheiden.
Welche Eigenschaften hat die Spezies, die ich spiele? Ist sie intelligent? Wie intelligent? Apportiert sie Stöckchen? Speit sie Feuer? Kann sie fliegen? Frisst sie Menschen? Und wenn ja, kann sie etwas für ihre Neigung zur Menschenfresserei, wenn sie biologisch dazu programmiert ist? Fantasy und Science Fiction sind voller erfundener Wesen.
Die Givzerai sind ein sehr verschlossenes Volk mit einer asketischen, disziplinierten Kultur. Marizans wirken unbeholfen und stets abgelenkt. Das liegt jedoch daran, dass ihr kybernetisch erweitertes Hirn ständig von Gedanken überflutet wird. Das Wesen der Fof-Eajana ist kontaktfreudig und fröhlich. Sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen.
Als die Serie Star Trek 1967 erstmals über die Bildschirme flackert, gilt sie auch gesellschaftspolitisch als fortschrittlich. An Bord des Raumschiffs Enterprise arbeiten Menschen aller Nationen zusammen und es kommt zur ersten berühmten schwarz-weißen Kussszene der Fernsehgeschichte.
Und jetzt bringen Sie mich zum Zittern. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Denn Sie sind ja ganz nah bei mir.
Sogar ein Außerirdischer gehört zur Mannschaft. Der Vulkanier Spock.
Logisch. Faszinierend logisch.
Draußen, in unendlichen Weiten des Alls, tummeln sich Klingonen, Romulanerinnen, Andorianer, Gorn und wer weiß nicht alles.
Gartek Orn, Bracht, Glast, Usubal, Klimkraft, Drogu, Dugabol, Ratal.
Aber es herrscht eine gewisse Ordnung. Klingonen sind immer kriegerisch. Vulkanierinnen immer logisch, Bajoraner immer religiös. Fast, als wäre der im Star Trek-Universum überwundene irdische Rassismus ins Weltall ausgelagert worden.
Ich glaube, dass es gewissermaßen zur menschlichen Natur gehört, Bedeutungen zu suchen und zu kategorisieren. Es ist evolutionsbiologisch einfach wesentlich sinnvoller, 10-mal umsonst vor einer vermeintlichen Spinne davon gezuckt zu sein, als einmal gebissen zu werden und dran zu sterben. Also sprich, dieses schnelle Kategorisieren und schnelles in Schubladen stecken. Ich glaube, dass Menschen da nur sehr, sehr schwer rauskommen. Wir kategorisieren. Und das passiert natürlich auch, wenn wir uns fiktive neue Spezies überlegen. Dann werden wir prototypische Vertreter dieser Spezies haben und daran bestimmte Charakteristika festmachen.
Welche Rolle will ich spielen? Wer will ich sein?
Gubilianerinnen haben die Form riesiger Kaugummiblasen. Sie leben in ständiger Angst davor zu platzen. Ihr Charakter ist daher eher vorsichtig und konservativ.
Hat meine Spezies spitze Ohren? Zwei Arme und zwei Beine? Oder eher Tentakeln?
Laryongi besitzen keine Gliedmaßen, aber eine 7 Meter lange Zunge, mit der sie sich hüpfend fortbewegen. Aufgrund der starken Beanspruchung des Organs ist ihr Geschmackssinn verkümmert. Sie gelten daher als genussfeindlich und griesgrämig.
Ist meine Spezies ein Ozean mit psychotherapeutischem Talent oder ein schwarzer Monolith? Ist sie kommunikativ, freundlich oder aggressiv?
Zwerge gelten als tapfere und starke Krieger sowie als zuverlässige Verbündete, wenngleich sie bisweilen sehr eigensinnig, aufdringlich und habgierig sind.
Sind alle Individuen meiner Spezies geschäftstüchtig, grüblerisch oder patriarchisch? Wie kann ich verhindern, dass mein Charakter allein durch seine biologischen Eigenschaften vorherbestimmt ist?
Ich bin Gründer und Creative Director, CEO bei Dreamrams. Es ist eine kleine Startup hier in Berlin.
Alan Codicio, Spieldesigner.
Wir machen Spiele und jetzt unser Projekt heißt The Wagadu Chronicle. Es ist ein PC-Online-Rollenspiel auf Afrika basiert. Ich bin also halb Italiener und halb aus Ghana und es gibt nicht so viele Spiele, die was mit Afrika zu tun haben. Und deswegen, das war so ein wichtiger Grund für mich.
Auch im Spiel Wagadu Chronicles kann ich mich selbst als ein Fantasy-Wesen erfinden.
Also hier ist das Menü. Und wenn du im Spiel bist, dann kannst du einen Charakter kreieren. Es gibt so 7 verschiedene Arten von Charakter.
Ich kann aus verschiedenen Lineages, also Abstammungslinien, wählen.
Es gibt 7 Lineages. Es gibt so Löwenmenschen, Eisenmenschen, Antelopenmenschen, Fischmenschen, Mottenmenschen. Und dann es gibt auch Elementalmenschen. Und dann es gibt so Zaubermenschen.
Aber sind alle Löwenmenschen gute Jäger? Sind alle Mottenmenschen vom Mondzyklus beeinflusst? Alle Vulkanierinnen logisch? Alle Sikarianer hedonistisch?
Eigentlich, es gibt 2 Ebenen. Einmal ist Lineage, aber dann es gibt auch Kulturen.
Im Spiel Wagadu Chronicles sind Kultur und Abstammung oder Lineage nicht dasselbe.
Es gibt so 7 Lineages und 7 Kulturen. Und obwohl es gibt so eine Verbindung, es ist nicht 100% so. Es gibt so eine Verbindung zwischen Lineage und Kultur, aber man muss nicht immer so sein. Das heißt zum Beispiel, es gibt so eine Jägerkultur und die meistens Löwenmenschen gehören Jägerkultur, aber muss nicht so sein.
Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Abstammungslinie ist häufig mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur verbunden. Es kann aber auch alles ganz anders sein. Diese einfache Spielmechanik erlaubt schon erhebliche individuelle Differenzierungen.
Ist wie in unserer Welt, also wenn man aus Nigeria kommt, ist wahrscheinlich schwarz, aber es gibt auch weiße Menschen oder asiatische Menschen.
Fischmenschen können wahrscheinlich mit Kiemen atmen. Löwenmenschen sind wahrscheinlich stark. Italienerinnen sprechen wahrscheinlich Italienisch.
Es ist vielleicht ein lustiges, interessantes Experiment zu machen. Also mein Lineage war Afro-Europäer, also 50-50. Und was das heißt, ich bekomme so ein bisschen besser Schutz von der Sonne, aber nicht so stark wie meine Mutter, die von Afrika kommt. Und dann kulturell, ich habe so Latein und Altgriechisch 5 Jahre studiert, was passiert also öfter in Italien als andere Teile der Welt. Das ist so mein also kultureller Bonus und so physisch Bonus, aber sie sind 2 verschiedene Ebenen.
Italiener reden wahrscheinlich mit den Händen und haben Familiensinn.
Und ein negatives Beispiel war, wenn man denkt, Italiener zum Beispiel, weiß nicht, sind super, super extrovert. Und das ist ein bisschen, kann schon mehr Probleme verursachen, weil es gibt viele Leute in Italien, die doch introvert sind und dann das nicht funktioniert. Ich glaube, in manchen Kulturen, man ist besser trainiert oder mehr trainiert, zum Beispiel mehr auf Kollektivität und Community zu denken und manche weniger. Aber das Ding ist, dass wenn man so ein bestimmter Mensch trifft, also ein Mensch, dann diese Idee kann nicht so hilfreich sein.
Was ist, wenn eine Aqualishanerin sich als Ork fühlt? Was macht der Löwenmensch, der Vegetarier sein möchte?
Man kann auch in Leben das später enden. Es gibt so Ritualen, und man kann von einem Lineage zu einem anderen Lineage. Sagen wir, dass du ein Löwenmensch bist und wohnst in Savannen und so, und dann später mit einer Piratentruppe bist und dann langsam, vielleicht irgendwann wirst du ein Fischmensch. Du kannst so ein Löwenmensch bleiben oder ein Fischmensch werden.
Transfischmenschen.
Aliens sind ja das Fremde schlechthin, im Anglophonen sogar im Wortsinne.
Flerken Chetoyens, Fantasy- und Sci-Fi-Autorin.
Und da allen menschlichen Kulturen ein Ethnozentrismus eigen ist, das heißt, dass das Fremde mit den Maßstäben des eigenen gemessen wird, besteht immer die Gefahr, in Stereotype zu verfallen oder schlimmer, das Fremde als Bedrohung wahrzunehmen.
We are the Borg. Resistance is futile.
Ich persönlich hatte das Glück, schon als Kind von meinen Eltern mit auf einen anderen Kontinent genommen worden zu sein. Und dieser Diversitätsflash, den ich in der Kindheit erlebt habe, hat dazu geführt, dass ich den Großteil meines Lebens mit Reisen verbracht habe, Ethnologie studiert habe und später für eine internationale Menschenrechtsorganisation gearbeitet habe. Und gerade die Zusammenarbeit und der Austausch mit AktivistInnen aus dem globalen Süden war recht hilfreich, diese Gefahr zu stereotypisieren, zu vermeiden.
Anmutig. Wie eine sich aufbäumende Königskobra wandt Jaret sich aus ihrem Versteck hervor. Und ebenso geräuschlos. Ihre bernsteinfarbenen Schlangenaugen fanden zielsicher die Lücke im Blätterwerk der Wipfel.
Flerken Chetoyens, Trio Infernale, Mesozoikum Blues.
Also ich habe mich bemüht, bei der Konstruktion meiner HauptprotagonistInnen, das sind drei Außenseiterinnen, möglichst viele Ecken und Kanten einzubauen und gleichzeitig auch Konflikte, die dadurch entstehen, dass so unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, zum Hauptspannungsbogen der Geschichte zu machen. Sie sind vielschichtig und das finde ich das Spannende.
Die Protagonistinnen in Chetoyens Roman sind gebrochene Charaktere. Jaret zum Beispiel hatte als Halbalien einen schweren Stand.
Es gibt keine Geschlechter bei den Zaff. Sie alle können selbstständig und unabhängig befruchtete Eier legen. Ich bin anders. Ich bin nicht geschlüpft. Ich wurde geboren. Von einem Menschlingsweibchen.
Die wird von ihrer menschlichen Mutter als Monsterbaby verstoßen und von ihren Alien-Geschwistern gehänselt.
Jetzt sind wir alle da, jetzt können wir anfangen.
Ja, ihr setzt über den Golf von Kalaman über und ihr seid losgerudert und habt an einem Steg angelegt und habt gesehen, dass unweit von euch ein weiteres Boot vertäut ist.
Na, das ist ja feine Handwerkskunst, muss ich sagen. Hat einer von euch eine Ahnung, was das für ein Schiff sein könnte?
Also sorry, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich erkenne, dass es ein elfisches Schiff,
ja? Einfach so verschiedene Verzierungen, die für dich eindeutig darauf hinweisen, dass es elfische Handwerkskunst ist.
Ist es eigentlich relevant, ob das Schiff elfisch ist oder pelosianisch?
Kann ich erkennen, welcher Elfenstamm das war?
Mach mal einen History-Check mit Vorteil.
Beim History-Check entscheiden die Würfel über die Art von Informationen, die die Spielerin erhält.
Das 19.
Es gibt geschnitzte Bilder von Gesichtern, die so einen speziellen Stirnreif tragen, der für dich darauf hindeutet, dass es sich eindeutig um Silvanesti handelt.
Die Silvanesti formen die Natur nach ihren Vorstellungen. Sie setzen Bäume um und beschneiden sie und formen so Gärten von unglaublicher Schönheit. Sie dulden nicht, dass sich jemand den dunklen Künsten zuwendet.
Drachenlanze Wiki, Online-Fan-Enzyklopädie.
Lieben alle Silvanesti-Elfen die Schönheit?
In der Welt, in der wir spielen, gibt es verschiedene Stämme, würde ich jetzt mal sagen, oder Entwicklungsgruppierungen von Elfen, die ganz unterschiedliche Wege gegangen sind. Und meine Elfin ist eben eine Halbelfin, also halb Mensch und halb Kaganesti. Und das sind die Waldelfen. Und die sind eigentlich eher ein bisschen wilder und unberechenbarer und also jetzt nicht die typischen Hochelfen, die man sieht, so total erstmal so mit Herr der Ringe oder so verbindet, sondern eher so ein bisschen naturverbundene, bogenschießende, ein bisschen rougher halt.
Also es gibt Menschen, Zwerge und Elfen, also ich sag mal so die klassischen Fantasy-Rassen. Es gibt aber auch Halblinge und Gnome, das sind die sogenannten Kender, also wie so was kleingewachsene Menschen, aber mit spitzen Ohren und sie haben so eine ganz unstillbare Neugier.
Sind alle Kender neugierig?
Es ist unter Kendern sehr verbreitet. Natürlich muss nicht jeder Kender so sein. Das ist natürlich auch aus rollenspielerischer Sicht interessant, zum Beispiel einen Kender zu spielen, der sagt, mich nervt das total, dass meine ganze Familie sind alle in alle Himmelsrichtungen verstreut und ich habe überhaupt keinen Bock auf das Ganze. Ich habe ein Haus gebaut und möchte hier wohnen. Mit solchen Stereotypen zu brechen, ist ja dann auch spannend.
Sind alle Orks böse?
Wenn's nach mir ginge, würdest du wünschen, tot zu sein. Er beugte sich über Pippin und hielt ihm seine gelben Klauen dicht vors Gesicht. Er hatte ein schwarzes Messer mit einer langen, gezackten Klinge in der Hand.
Tolkien, der Herr der Ringe.
Ein langer, haariger Arm packte sie beide am Hals. Sein stinkiger Atem blies auf ihre Wangen.
Das Böse.
Was riechst du? Menschenfleisch.
Obwohl nicht von Natur aus böse, gelten die Orks durch ihre Taten und den ihnen eingepflanzten Hass als nicht erlösbar.
Herr der Ringe Online-Wiki.
Es wird von Anfang an ganz klar kommuniziert, das sind Vertreter des absolut Bösen. Und insofern wird mit denen an keiner Stelle verhandelt. Es geht nie darum, dass sich Orks ergeben können und dann irgendwie als Kriegsgefangene zumindest überleben dürfen. Nein, die Orks müssen in Anführungszeichen getötet werden. Was für den Christen Tolkien eigentlich auch paradox ist. Denn das kann es für ihn eigentlich auch nicht geben, dass jemand unrettbar böse ist.
Wie viel los? 2 habe ich schon.
Ich bin bei 17.
Ich werde mich von einem Spitzohr noch nicht übertreffen lassen.
Der Herr der Ringe, die 2 Türme. Verfilmung von Peter Jackson 2002.
19.
Wenn man an dieses seltsame Spiel zwischen Gimli und Legolas denkt, wo sie die Köpfe ihrer Toten zählen, diese absurde Freude über das Umbringen der Orks, die dann zum Wettkampf wird, da denke ich, kann dem einen oder anderen auffallen, dass das eine etwas seltsame Darstellung ist.
Die grundlegende Bösartigkeit des Feindes legitimiert anscheinend bedenkenloses Töten.
17, 18, 19, 20.
Aber wenn es in der Fantasy-Welt Mittelerde nun einmal in der Natur der Orks liegt, dumm, aggressiv und gefährlich zu sein. Diskriminiert es Orks, wenn man ihnen Bosheit unterstellt? Diskriminiert es einen Blauwal, wenn man ihm unterstellt, dass er schwer ist?
Orks mit Blauwalen zu vergleichen, ist entweder orkfeindlich oder blauwalfeindlich, je nachdem, welche Perspektive einer einnimmt. Aber im Ernst, natürlich sind Orks eine Chiffre für Kulturen, die von anderen Kulturen als, Anführungszeichen, wilde bezeichnet werden und damit eine rassistische Darstellung.
Ich liebe Herr der Ringe, aber ich glaube, es war auch ein Produkt von diesen Zeiten. Also war noch ein Zeit im Kolonialismus und das heißt, man konnte auch sagen, dass für damals konnte es schlimmer sein. Zum Beispiel Lovecraft mit Cthulhus Welt war viel, viel, viel mehr Rassister und Antisemit und so weiter. Und im Vergleich, Herr der Ringe ist eigentlich relativ modern.
Howard Phillips Lovecraft, 1890 bis 1937, Fantasy- und Horrorschriftsteller.
When long ago the gods created earth, in Jove's fair image man was shaped at birth.
Als 22-Jähriger macht Lovecraft mit solchen Versen seine Gesinnung deutlich.
A beast they wrought, in semi-human figure, filled it with vice, and called the thing a n***.
Der World Fantasy Award wurde für viele Jahre in Form einer Lovecraft-Statue vergeben. Erst 2015 wurde die Trophäe nach Protesten von Autorinnen und Autoren ersetzt.
Auf dieser Insel hüpfte und wand sich eine Horde menschlicher Abnormitäten.
H.P. Lovecraft, Der Ruf des Cthulhu, 1926.
Völlig unbekleidet tanzte diese Mischlingsbrut, kreischend, bellend und sich krümmend um ein riesiges, ringförmiges Feuer, in dessen Mitte, wie durch gelegentliche Lücken in dem Flammenvorhang zu erkennen war, ein großer granitener Monolith von etwa 8 Fuß Höhe stand.
In dieser extrem widerlichen, rassistischen Erzählung von Lovecraft, Call of the Cthulhu, entdecken weiße Gelehrte und Anthropologen als Vertreter der Zivilisation Geheimkulte von Indigenen und Schwarzen, die als barbarisch dargestellt werden und Monster-Aliens anbeten und diese Monster-Aliens bedrohen die menschliche Zivilisation.
Lovecrafts Cthulhu-Erzählung hat das Fantasy-Horror-Genre stark geprägt.
Sie lauschten immer noch, als das Unding, welches das Geräusch verursachte, geifernd und schwerfällig in Sicht kam und tastend seinen immensen, grünen, gallertartigen Leib durch die schwarze Pforte in die verpestete Luft jener giftigen Stadt des Wahnsinns schob.
Ich finde es viel spannender, sowas wie Matt Ruff es macht, so eine moderne Lovecraft-Adaption, wie er sie in seinem Roman Lovecraft Country, der von HBO verfilmt wurde, dargestellt hat. Und zwar geht es da um mehrere schwarze ProtagonistInnen in den USA der 50er Jahre. Und auf der Suche nach einem Familienmitglied geraten diese schwarzen ProtagonistInnen an einen ziemlich barbarischen weißen Geheimkult.
Wie ich sehe, gehören Sie alle zu einem Club namens Orden der ersten Morgenröte.
Das heißt, statt wie bei Lovecraft, weiße Gelehrte decken einen barbarischen schwarzen Geheimkult auf, decken schwarze ProtagonistInnen einen weißen barbarischen Geheimkult auf. Und das Faszinierende an der Geschichte ist, dass eine nie weiß, was ist jetzt schrecklicher, dieser Horror von Lovecraftschen Ausmaßen, dieser Verschwörung oder der Terror des weißen gesellschaftlichen Rassismus.
Anspielungen auf aktuelle rassistische Polizeigewalt inklusive.
Lovecraft Country, HBO-Serie von 2020.
In Lovecraft Country geht es nicht um Rassismus zwischen Fabelwesen. Die Fantasy-Monster werden hier zur Metapher für den realen Rassismus zwischen Menschen, für das Böse in uns.
Es gibt das Böse in uns, aber das ist ja dann häufig so ein unveränderliches Böse. Und ich glaube, fürs Geschichtenerzählen, wie wir es hier machen, und was ich interessanter finde, ist ja eigentlich eher, dass etwas, was als Böse wahrgenommen wird, entsteht halt durch bestimmte Umstände oder durch bestimmte Antriebe und nicht, weil jemand so ist. Das ist ja irgendwie so eine soziologische Frage. Also, wer macht warum was?
In der Serie The Rings of Power von 2022, einem Herr-der-Ringe-Prequel, wird erstmals vorsichtig die Individualität der bösen Orks angedeutet. Sind sie hier etwa mehr als nur Schlachtvieh?
Jeder hat einen Namen, ein Herz, den Hauch des Lebens würdig.
Früher war das nennt man Biozentrismus, dieses, wenn du ein Ork bist, dann bist du immer stark und hast viele Lebenspunkte. Und davon hat man ein bisschen Abstand genommen und hat gesagt, das haut halt nicht immer hin und das reduziert auch die Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen, weil es ja total cool sein kann. Vielleicht dieser Ork ist unter Menschen aufgewachsen, was hat das mit ihm gemacht? Oder dieser Mensch ist unter Orks aufgewachsen, was hat das mit dem gemacht? Und deswegen hat sich da gerade viel getan, weil es ja wirklich ein Thema ist, das die Szene total beschäftigt.
Das ist ein interessanter Trend jetzt im Fantasy. Man sieht auch in das Tabletop-Spiel Dungeons and Dragons, dass damals die böse Rassen mussten immer böse sein. Und jetzt wurde das verändert. Das heißt, man konnte ein Ork treffen, was ein so Rebel-Ork, was doch gut ist und sehr und hilft und vielleicht ist ein Bauer und will Kinder helfen.
Es gibt einen relativ großen Teil der Community, die eigentlich sagen, ich möchte D&D so wie früher spielen. Das ganze Spiel hat sich halt in 50 Jahren einfach super viel entwickelt. Man hat Ansprüche von Spielenden entdeckt und das Spiel ein bisschen angepasst, hat rumexperimentiert. Und es gibt aber eben auch Leute, die sagen, ich will nicht nur die alten Regeln zurück, ich will auch das politische Weltbild der 70er wieder zurück. Und ich will, dass es klassische Böse gibt. Und ich will einfach nur ein Zwerg sein und ein Zwerg ist immer gut und ein Zwerg ist immer betrunken und ein Zwerg ist immer stark. Und ich laufe jetzt in den Dungeon und ich hau alles mit meiner Axt.
Make Dungeons and Dragons great again.
Wenn man sich dieser Stereotype bedient, hat man, glaube ich, immer den Vorteil, dass man gerade jetzt als Runde, die neu zusammenkommt, dass man relativ schnell eine Folie hat, vor der man sich eine gemeinsame Welt vorstellen kann. Das kann also ein Storytelling-Vehikel sein, das es sehr einfach macht. Das ist halt, es gibt die Bösen und die sind immer böse. Und es gibt keine guten Orks in meiner Fantasy-Welt. Und dann habe ich irgendwie auch ein bisschen Last abgegeben, ne? Dann muss ich nie nachdenken, wenn ich komme in ein Haus und da sind Orks drin, dann ist ganz klar, die haben das auf jeden Fall irgendwem geklaut und ich darf die jetzt alle umhauen, weil dann bin ich der Gute, das sind ja Orks. Und dann habe ich geistige Kapazitäten freigemacht, um vielleicht mit Freunden um den Tisch zu sitzen, Bier zu trinken, Chips zu essen und Würfel zu werfen.
Fantasiewesen sind in Dungeons & Dragons auch einfach Figuren, die innerhalb des Spiels funktionieren müssen. Deshalb ist es zielführend, wenn sie festgelegte Eigenschaften haben.
Ja, regeltechnisch so, dass die verschiedenen Rassen dann halt automatisch immer bestimmten Klassen sozusagen eher zugeordnet sind als anderen. Ein Ork im klassischen D&D hat halt immer 2 Punkte Stärke bekommen. Also der Ork hat sich immer als besonders guter Kämpfer gemacht, weil er halt diesen Stärkebonus mitgebracht hat.
Orks, Elfen und Zwerge haben spieltechnische Eigenschaften, wie Schachfiguren.
Natürlich laufen auch Schachspiele, ne, haben Millionen von Möglichkeiten auszugehen. Aber ich glaube, keiner macht sich die Mühe zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich für diesen Reiter, dass der jetzt da vorne hinreitet, vielleicht in die gegnerische Infanterie sein. Henrich, als wir zu deinem Zug kommen, spürst du, wie jemand dir auf die Schulter tippt.
Okay, ja, ich fahre herum und schaue mir den an.
Du siehst vor dir einen Elfen stehen mit langen schwarzen Haaren, die so hinter dem Kopf zusammengebunden sind. Du siehst die spitzen Ohren sehr prominent seitlich herausstehen. Ein sehr feines, langes Gesicht, blaue, sehr kunstvolle Roben. Und diese Person steht da mit einem relativ interessierten Ausdruck. Was treibt euch hier in diesen Winkel der Welt?
Ja, das Gleiche wollten wir euch auch fragen.
Mensch, ihr habt noch elfisches Blut in euren Adern. Traut ihr ihm?
Ich traue eigentlich keinen Elfen.
Das elfische Blut entscheidet also über Vertrauen oder Misstrauen?
Ich spiele eine, die also einen elfischen Vater hat, aber halt von ihm verlassen wurde, weil sie in der Stadt groß geworden ist und der hat dann als Waldelf keinen Bock auf die Stadt gehabt und mich auf das Kind und die Mutter und ist deswegen abgehauen. Und ist so ein bisschen gekränkt, würde ich jetzt mal sagen, von diesen Umständen. Deswegen, also war sie jetzt nicht so super darauf zu sprechen, dass da so ein Elf steht.
Pseudo-Aliens.
Sind die Fabelwesen in Science-Fiction und Fantasy wirklich so außerirdisch?
Ich glaube, bei Star Trek ist es tatsächlich so, dass es von Anfang an diese realweltliche Bezüge sehr, sehr stark waren. Und gerade eben Kalter Krieg als ein Hintergrund zu vielen dieser Erzählungen sehr plausibel ist.
Die Klingonen sind eine humanoide Spezies, die zum Kämpfen veranlagt ist. Sie sind ein stolzes und sehr traditionsbewusstes Volk, das nach einem festen Ehrenkodex lebt. Ihre kriegerische Kultur macht sie zu einer respektierten und gefürchteten interstellaren Militärmacht.
Memory Alpha. Online-Enzyklopädie der Star Trek-Fans.
Da liegt tatsächlich der Vergleich mit der Sowjetunion aus dem Denken des Kalten Krieges nahe.
Wir Klingonen haben den Ruf, besonders grausam zu sein. Sie werden noch feststellen, dass wir diesen Ruf verdienen.
Klingonen haben zwar hässliche Wülste im Gesicht, aber eine robuste körperliche Ausstattung.
Sie haben 23 Rippen, 3 Lungenflügel, 2 Lebern, ein 8-kammeriges Herz, doppelte Nervenfunktionen sowie 2 Mägen.
Männliche Klingonen haben angeblich 2 Penisse.
Mein Name ist Quark. Ich habe das hiesige Glücksspiel-Etablissement geführt.
Eine beliebte Star Trek-Figur ist der zwielichtige Barbesitzer und Geschäftsmann Quark. Ein Ferengi.
Die Ferengi sind eine humanoide Spezies, deren Heimatwelt der Planet Ferenginar im Alpha-Quadranten ist. Die Grundlage ihrer Gesellschaft bildet das Streben nach Profit.
It's mine. Oh, mine.
Ich weiß, dass die Ferengi, dass es da den Vorwurf des Antisemitismus auf jeden Fall gab. Übrigens auch gegenüber den Zwergen bei Tolkien, die eben klein, bärtig, mit prominenten Nasen und habgierig sind.
Zwergen mit großen Nasen, Ferengi mit großen Ohren.
Besonders auffällig sind ihr großer, ausladender Hinterkopf, ihre Stirnpartie, auf der sich zwei Wölbungen befinden, sowie ihre großen Ohren, die in eine Art Wulst über den tiefliegenden Augen übergehen.
The ear is one of our most erogenous zones.
Dass man eine Gruppe innerhalb eines fiktionalen Universums kennzeichnet damit, dass sie besonders habgierig sind, das dürfte jetzt nicht so unüblich sein. Das ist eine der Todsünden. Das Problem ist halt, dass das über viele, viele Jahrhunderte in Europa mit Juden assoziiert wurde und dadurch sehr schnell der Vorwurf des Antisemitismus berechtigt wird. Und insofern sollten sich das Kulturschaffende gut überlegen, was sie da tun.
Unter Trekkies werden die Ferengi in einem YouTube-Video kritisch diskutiert.
Did you guys ever consider that the Ferengi might have been supposed to be like an anti-Semitic representation of Jews? Do you think that that's hypersensitivity?
Yeah, I mean, I think that this might be a little bit of a reach, and it might in fact be sort of a back stereotyping.
Auch in anderen fiktionalen Universen treffen wir alte Bekannte in Alien-Form.
Mr. Court Jar Jar Binks, Mr. Your Humble Servant.
Die Figur Jar Jar Binks in Star Wars Episode 1.
Die Gungans sind amphibische Humanoide und die Ureinwohner von Naboo. Obwohl sie als primitiv gelten, besitzen sie eine fortschrittliche Technologie. Ihre Sprache ist gebrochenes Basic.
Tatsächlich sprechen die Gungans jamaikanisches Englisch, Patois, und führen sich ziemlich dämlich auf.
You saved my again.
Let's get out of here before more droids show up.
More did you speak?
Da kann ich mich dran erinnern, wie ich den das erste Mal gesehen habe, dass das schon cringy war, weil er eben sehr stark jamaikanisches Englisch spricht mit dieser Dreadlock-artigen Frisur und sehr tölpelhaft dargestellt wird. Also ja, schwierig und erstaunlich, dass das gemacht wurde.
Nicht nur die Gungans in Star Wars, auch die Orks aus Jacksons Herr der Ringe-Verfilmung sind mit stereotypen Merkmalen schwarzer Kultur ausgestattet.
Wenn ich dann die Orks grundsätzlich als dunkelhäutig mit breiten Gesichtern, dicken Lippen beschreibe, dann ist der Schritt nicht so sehr weit hergeholt zu sagen, okay, darin sehe ich Schwarze charakterisiert. Diese Beschreibungen sind da. Ich will damit nicht sagen, Tolkien hatte Schwarze vor Augen, als er sich Orks vorgestellt hat, aber beschreibt sie in einer Art und Weise, die relativ nah daran sind, wie sehr häufig Stereotyp Schwarze dargestellt werden. Und insofern ist die Frage, hat er das bewusst so gemacht, aus meiner Sicht gar nicht so entscheidend, sondern er verwendet ein Repertoire und er verwendet eben auch, und auch das ist völlig typisch, eine Farbkodierung in seinen Werken, dass eben hellhäutig besser ist als dunkelhäutig.
Ein riesiger Orkführer, fast mannshoch, von Kopf bis Fuß in einen schwarzen Panzer gehüllt, sprang in die Kammer. Sein breites, flaches Gesicht war schwärzlich. Seine Augen waren wie Kohlen und seine Zunge war rot. Er schwang einen großen Speer.
Das ist ziemlich sicher jetzt nicht bewusst rassistisch in dem Sinn, dass Tolkien hier Schwarze abwerten wollte. Aber er bedient sich eben einer Sprache, die sich in diese Richtung bewegt, sagen wir es mal so. Klar rassistisch geäußert hat er sich meines Wissens nicht. Im Gegenteil, es gibt von ihm in Briefen Äußerungen, als in der Zeit des Dritten Reiches es darum ging, dass der Hobbit möglicherweise ins Deutsche übersetzt werden soll. Da wurde ein Arier-Nachweis von ihm verlangt und darüber hat er sich beispielsweise sehr mokiert.
Im Podcast Three Black Halflings besprechen zwei Autoren und eine Autorin Fantasy-Themen aus schwarzer Sicht.
the actual official description of the playable orc race. It says, savage and fearless, orc tribes are ever in search of elves, dwarves, and humans to destroy, motivated by their hatred of the civilized races of the world. And then I think we could just leave it there.
Yeah, I think we should. I'm already tired. I'm going to take a nap.
Kritiker, meist ja selbst Fans, weisen jedoch nur auf die rassistischen Elemente von Fantasy- und Science-Fiction-Werken hin. Explizite Rassismus-Triggerwarnungen oder Nachbearbeitungen hat noch niemand gefordert.
Gerade der Ork wurde von der schwarzen Autorenschaft aus den USA häufig so als Identifikationsfigur benutzt, dass sie gesagt haben, ich fühle mich manchmal als der Ork, gerade wenn ich als schwarzer Mensch in den ländlichen USA aufwachse und ich habe echt so eine Außenseiterrolle irgendwie. Und die konnten das total gut auf die Rolle, die Orks klassischerweise in so Fantasy-Spielen eingenommen haben, übertragen und haben gesagt, eigentlich möchte ich das ungern in meiner Freizeit reproduzieren.
Genau genommen sind viele fiktionale Universen, also von kaum maskierten Russinnen, Juden, Schwarzen oder sonstigen Klischees bevölkert. Anscheinend ist es nicht so leicht, die reale Welt als Autor wirklich zu verlassen.
Es ist natürlich vergleichsweise schwierig, das absolut Neue und Nicht-Denkbare zu denken und eine Spezies zu entwickeln, die absolut unmenschlich ist, also nicht unmenschlich im Sinne von böse, sondern nicht menschlich, die wir dann aber trotzdem noch irgendwie verstehen können. Das ist natürlich schwierig, weil wir sie ja nur mit menschlichen Maßstäben letztlich beschreiben können und nur unsere menschliche Sprache haben, um über sie zu sprechen.
In der Dungeons & Dragons Spielerunde haben wir den Sylvanesti-Elfen Dalama kennengelernt.
Ihr habt sicherlich davon gehört, dass unser gesamtes Reich von den Armeen der Schwarzen Drachen überrannt wurde. Das Reich der Sylvanesti existiert nicht mehr. Wir sind eine der wenigen Gruppen, die es geschafft hat, zu entkommen. Und unser Anführer, das wird er euch selber erzählen.
Greift die Armee der Schwarzen Drachen nur das Volk der Sylvanesti an? Sollte man die Opfer nicht unabhängig von ihrer Spezies betrachten? Ist es eigentlich relevant, welches Volk die Drachen angreifen? Beteiligen sich überhaupt alle Drachen an der Attacke? Oder gibt es unter ihnen vielleicht auch KriegsgegnerInnen?
Fabelwesen.
Für mich stellt sich aber auch die Frage, welche Fantasy will ich schreiben? Will ich Fantasy als Weltflucht verstehen, indem ich Geschichten schreibe mit Drachen, mit klassischer, standardisierter Heldinnenreise, mit großen Schlachten? Oder will ich Fantasy als Mittel zur Gesellschaftskritik nutzen?
Onret riet ihr oft, äußerste Vorsicht im Umgang mit Menschlingen walten zu lassen.
Dieses ständige, in scheinbar neue Form auftretende Alien-Weltbedrohung-Genre finde ich überreizt und semi-spannend und wollte was anderes machen.
Aus allem, was ihnen fremd war, mussten Menschlinge eine Schauergeschichte weben. Sie waren so dumm, dass es schmerzte.
Ein Romantrio Infernale, Mesozoikum Plus, beispielsweise beginnt in der Antike mit dem Sturm der Amazonen auf Atlantis. Und die Amazonen glauben, dass Atlantis von Reptilienmonstern bewohnt ist, die sie umbringen wollen. Und im Lauf der Geschichte wird deutlich, dass diese Reptilienmonster, die die Amazonen bekämpfen, in Wirklichkeit Aliens sind, die in Atlantis eine Forschungsstation gegründet haben, weil sie das Rätsel der Menschheit lösen wollen. Und das Rätsel der Menschheit besteht darin, dass die Menschheit die Ausnahme von der Regel intelligenten Lebens im Universum ist, weil sie als einzige Spezies den kriegerischen Anfangszustand in ihrer gesamten Evolution nie überwunden haben und weil sie gleichzeitig ihre Lebensgrundlage derart zerstören, dass sie sich selbst auslöschen.
Yaret ließ ihre Schuppen klappern bei dem Gedanken, wie töricht Menschlinge waren.
Plötzlich sind die Menschen die Bösen, die Aliens jagen, sodass sie sich nur in Atlantis verstecken können.
Und die gefährlichen Außerirdischen werden zur verfolgten Minderheit.
Wir berichten live aus District 9, dem Flüchtlingscamp, das errichtet wurde, um die Aliens von der menschlichen Bevölkerung zu trennen.
District 9, südafrikanischer Film von 2009.
Der natürlich ganz stark noch im Zeichen Apartheid-Kritik steht.
Hier verelenden die Aliens nach ihrer Ankunft in Südafrika und werden von den Menschen in eine Art Homeland eingesperrt.
Mich inspirieren da AutorInnen wie Terry Pratchett, der mit seinen Scheibenweltromanen auf ebenso feinsinnige wie humorvolle Weise menschliche Eigenschaften und auch gesellschaftliche Prozesse beobachtet oder hinterfragt.
Als er erfuhr, dass wir ein Inserat aufsetzen und einen Troll rekrutieren sollen, haben wir den ganzen Tag kein einziges Wort aus ihm herausgekriegt. Anschließend mussten wir noch einen Zwerg anwerben, sonst hätten wir Ärger bekommen.
Terry Pratchett, Helle Barden, 1993.
Wie hieß das gleich nochmal? Ah ja, Anwerbungsprozedur mittels positiver Diskriminierung. Oder irgendwie so.
In seinen Nachtwache-Romanen geht es um eine mittelalterliche Polizeistation, die sich um Diversität bemüht. Das heißt, sie stellt Trolle, Zwerge, Werwölfe, Vampire und so weiter ein. Und es geht dann viel um die Konflikte untereinander, aber auch um das Potenzial, welches diese Diversität bietet, um Kriminalfälle zu lösen oder auch gesellschaftliche Konflikte zu befrieden.
Aliens sind Fabelwesen. Manchmal treten sie in Fabeln auf, in lehrhaften Märchen.
Moklaner werden fast ausschließlich als Männchen geboren und gelten als frauenfeindlich. Die wenigen weiblichen Babys werden zumeist einer Zwangsgeschlechtsumwandlung unterzogen.
Sie verlangen eine Operation zur Geschlechtsumwandlung an einem Baby? Bortus, das ist absolut unethisch.
In meiner Welt wäre es unethisch, es nicht zu tun.
Die Orville, amerikanische Science-Fiction-Serie, 2017 bis 2023.
Auf unserem Planeten existiert nichts Weibliches. Über uns nach menschlichen Maßstäben zu urteilen, ist unfair.
Als Regierungsvertreter der Moklaner für diese Praxis zur Rede gestellt werden, beklagen sie das als mangelnden Respekt vor ihrer Kultur.
Seit wann hat irgendein Mitglied dieses Rates uns auch nur den geringsten Respekt erwiesen? Sie kritisieren und beleidigen unsere Kultur bei jedem Anlass.
Mit einer ähnlichen Argumentation deuten reale ugandische Politiker und Politikerinnen Kritik an der homophoben Gesetzgebung des Landes in neokoloniale Einmischung um. Fantasy- und Sci-Fi-Welten verändern sich. In der aktuellen Star Trek-Serie Discovery gibt es nicht nur eine schwule und eine Transgender-Liebesgeschichte, sondern auch eine zwischen Mensch und Klingonen. Game of Thrones, die wohl erfolgreichste Serie aller Zeiten, zelebrierte 2011 noch politisch inkorrekte Schockeffekte, wie die Vergewaltigung der blonden Prinzessin Daenerys durch einen Klischee-Wilden. Im Spin-off House of the Dragon von 2022 hat die weißblonde Targaryen-Familie plötzlich schwarze Mitglieder. Mit Black Panther stellt ein Marvel-Film 2018 erstmals einen schwarzen Superhelden in den Mittelpunkt. 2023 gibt es eine schwarze Ariel, die Meerjungfrau. 2022 zeigt die von Tolkien inspirierte Serie The Rings of Power schwarze Hobbits und Elben. Das gefällt nicht jedem. Schwarze Hobbits, so heißt es in Kommentaren ganz ohne Ironie, seien nicht realistisch.
Was mich an Sci-Fi reizt, sind gerade die Perspektivwechsel und die Möglichkeit, große philosophische Fragen zu behandeln. Aliens als Kontrastinstanz bieten da eine wunderbare Möglichkeit, die Natur der Menschheit kritisch zu hinterfragen.
Fantasy und Science Fiction wahrscheinlich noch mehr als Fantasy, hat generell eine Tendenz auf reale, in Anführungszeichen, Probleme einer Zeit und einer Gesellschaft in gewisser Weise zu reagieren und das dann eben ins Weltall zu projizieren.
Da ist Fantasy, glaube ich, auch ein gutes Mittel, um Menschen zu erreichen, die Romane, die bestimmte Themen beinhalten, so nicht lesen würden. Also sprich, wenn ich eine spannende Mittelaltergeschichte habe, in der Rassismus verhandelt wird, erreiche ich andere Menschen, als wenn ich die Tragik des alltäglichen Rassismus in Deutschland beschreibe.
In Fantasy- und Sci-Fi-Universen begegnen wir uns und unseren irdischen Problemen andauernd nur selbst.
Der Weltraum, unendliche Weiten.
Will ich ein Wesen sein, das nie ein Mensch zuvor gesehen hat?
Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.
Welches Wesen will ich in unserer Spielerunde sein?
Erik, du bist ja euer Speer. Würdest du mal einen Perception-Check machen?
21.
Dir fällt plötzlich auf, du siehst wie so eine Struktur in einem dieser Felsbrocken.
Will ich eine Halbelfin wie Banshee sein? Ein Magier wie Erik? Ein Haut drauf wie Bo? Ein Waldläufer wie Henrich? Eine hochmütige Sylvanesti wie Dalamar? Oder ein Mensch mit seiner fatalen Neigung zu kategorisieren und zu stereotypisieren?
Als Dalamar, Banshee und Erik gebannt vor diesen Runen stehen, schält sich aus dem Sandstein hinter ihnen eine Gestalt, die durch den Stein zu treten scheint.
Vielleicht ein Erdgenasi, so ein Elementarmensch.
Ich könnte ein Erdgenasi sein.
Erdgenasi stammen vom grausamen und gierigen Dao ab, obwohl sie nicht unbedingt böse sind. Sie vermeiden überstürzte Entscheidungen und wägen ihre Optionen sorgfältig ab, bevor sie handeln.
Vielleicht bin ich als Erdgenasi unter KlingonInnen aufgewachsen und leide daran, ständig meine Impulsivität unterdrücken zu müssen. Möglicherweise habe ich als Erdgenasi auch einen introvertierten italienischen Vater, den man nur durch Stimulation seiner großen Ohren aus der Reserve locken kann.
Italienerinnen sind stolz, undiszipliniert, laut und temperamentvoll.
Trotz meiner komplexen Herkunftsgeschichte werde ich von meiner Umwelt meist als Erdgenasi gelesen und fühle mich ständig missverstanden.
Und diese Gestalt aus Stein tritt aus dem Sandstein heraus, ein wutverzerrtes Gesicht, hebt die Faust. Und in dem Moment, Erik, bemerkst du erst, als diese Gestalt die Faust hebt, um Erik von hinten in den Kopf zu schlagen.
Die Verletzungen, Widersprüche und Verstrickungen meiner Lebensgeschichte erfüllen mich mit einer unbeholfenen Wut.
Und an der Stelle machen wir nächstes Mal weiter.
Böse Orks, gierige Ferengi.
Rassismus in Fantasy und Science Fiction.
Von Christoph Spittler.
Zitiert wurde aus Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien, übersetzt von Margaret Caru, Klett-Cotta, Stuttgart 2009-2010. Der Ruf des Cthulhu von H.P. Lovecraft, übersetzt von Andreas Fliedner und Alexander Pechmann, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021. Helle Barden von Terry Pratchett, übersetzt von Gerald Jung, Manhattan Verlag München 2014 und Trio Infernale, Mesozoikum Blues von Flöken Chatoyens, Tradition, Ahrensburg 2023. Mit Ausschnitten aus den Filmen Der Herr der Ringe, Die zwei Türme von Peter Jackson, USA, Neuseeland 2002, Star Wars Episode 1 von George Lucas, USA 1999, District 9 von Neil Blomkamp, Südafrika 2009, sowie den Serien Lovecraft Country von Misha Green, HBO, USA 2020, The Rings of Power von Patrick McKay und J.D. Payne, Amazon Studios, USA, Neuseeland 2022, Star Trek, Raumschiff Enterprise von Gene Roddenberry, Paramount, USA 1966 bis 69, Star Trek Deep Space Nine von Rick Berman und Michael Piller, Paramount USA 1993 bis 1999 und The Orville von Seth MacFarlane, Fox USA 2017 bis 2023. Mit der Autorin Flöken Chatoyens, dem Spieledesigner Alan Cudicho, dem Anglisten Jochen Petzold und der Spielerunde mit Magda, Brida, Bjarne, Sören und Jörn. Es sprachen Lisa Biel, Claudia Mischke und Thomas Hupfer. Ton und Technik Hendrik Manok und Marcel Christmann. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2024.